Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Nach einer Woche auf Dauersendung zum Thema ein Jahr Bundeskanzler Friedrich Merz freue ich mich, dass er auch heute wieder Zeit für mich gefunden hat und für uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und für unseren VRM-Podcast Korte und Rink. Denn ich begrüße abermals Professor Dr. Dr. Romoris Krausa, Karl Rudolf Korte. Hallo.
Ja, begrüße auch den Chefredakteur, den ich sehnsüchtig vermisst habe am letzten Samstag. Dort war Jubiläumsfeier der Wormser Zeitung in Worms und ich bin natürlich pflichtschuldig hingegangen zum Obermarkt in Worms, habe sogar den Franz, unseren Hund, mitgebracht, aber wer fehlte? Der Chefredakteur.
Trotz Ankündigung, also eigentlich wie immer, angekündigt und nichts nicht geliefert, das stimmt, aber...
Also Chefredakteure sind bekannt für No-Show und dieser Chefredakteur der VRM nutzt das aus, professionell No-Show.
Jetzt ist mir auch klar, Herr Korte, warum Sie so gelassen im Vorlauf dieses Podcasts gewirkt haben, weil Sie sich einfach diese Vorrede ausnahmsweise zurechtgelegt haben und wissen, dass ich da jetzt nur noch schwer rauskomme. Einzige Entschuldigung, dass die Erkältung, die mich die ganze Woche schon beschäftigt hat und die ich konsequent übergangen habe, hat mich am Samstagmorgen zeitweise übermannt. Deswegen musste ich entgegen der Ankündigung leider absagen, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass meine Kollegen vor Ort mich für dieses schöne Jubiläum an dem Stand gut vertreten haben vormittags.
Ja, das war perfekt. Das ist ja auch nicht schwer, sie vertreten zu können. Das haben die sehr gut hinbekommen, mit Leichtigkeit geradezu. Aber der Kanzler Merz würde genau sie beschimpfen an diesem Punkt. Er lässt ja wenig aus, die er beschimpft. Also ein bisschen mit Erkältung, dann nicht zum Dienst antreten. Das passt nicht zum Stil des Sauerländers. Sauerländer ziehen das einfach ganz hart durch.
Ich bin dann zum einen Rheinhesse, zum anderen war nicht nur ein bisschen Erkältung, aber das will ich jetzt nicht aufspielen. Ich merke, das wird heute eine harte Folge für mich, Herr Korte, weil Sie, um ins Boxjargon zu wechseln, schon nach Punkten mittlerweile deutlich vorne liegen. Aber ich werde nicht aufgeben.
So, Männer schnupfen oder kommt auch noch hinzu oder was?
Die Diskussion hatte ich zu Hause auch, Männergrippe. Aber das lässt sich alles neurobiologisch ergründen, habe ich gelernt im Diskurs mit meiner Frau.
Ja, okay. Also während ich diese ganzen verschiedenen Reiseorte und Zugfahrten durchgestanden habe und auch mich anhusten lassen, habe ich glücklicherweise nichts davon getragen. Ich bin ja von Worms dann nach Mainz, wenn ich das nochmal versuchen zu rekapitulieren, von Mainz nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Berlin und von Berlin nach Hannover, von Hannover nach Oldenburg, von Oldenburg zurück nach Berlin und dann wieder nach Worms. Das war schon sehr interessant. Und vor allen Dingen, das ist ja wie, ich bin ja praktisch immer nur ausgeliehen von Ihnen für diese Demokratietour, ne? Die ist ja permanent da und unterschiedliche Organisationen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Stimmungen, das kann man alles aufsaugen. Und was man aufsaugt ist, ob das jetzt Arbeitgeberverbände sind oder IHK oder Fernsehstudios, ist sehr viel aggressive Ratlosigkeit, die man so beobachten kann, auch in der Berliner Republik. Auch bei dem Politiktreff da in Berlin, den ich noch mitgemacht habe. Ratlosigkeit. Also viele Ministerpräsidenten habe ich auch getroffen in Berlin am Vorabend der Entscheidung, an dem sie nicht nur etwas abgelehnt haben ja im Bundesrat, sondern noch nicht mal den Vermittlungsausschuss versucht haben anzurufen. Also radikaler kann man gar nicht vorgehen, eine Idee abzulehnen. Das war an dem Abend schon spürbar. Also die waren so ein bisschen in Feierlaune, weil es war auch der Abend von die Abschlussfeier von Kretschmann, der in der Stuttgarter Landesvertretung das gemacht hat, in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin, sodass man diese Stimmung nicht ganz rausgehört hat. Die waren in Feierlaune und hatten aber sich schon darauf verständigt in der Koordination, dass sie das ablehnen werden.
Also Sie sprechen die 1.000 Euro Entlastungsprämie an, die ja auch im Vorfeld viel diskutiert und kritisiert worden ist, weil die Bundesregierung so nett war und den Unternehmen, die teilweise ja Ursprung der Debatte sind, aufgrund der wirtschaftlichen Situation zu genehmigen, dass sie ihren Mitarbeitern 1.000 Euro auszahlen durften, steuerfrei, also im Prinzip nicht selbst Geld investiert haben, sondern den Unternehmen gesagt haben, ihr dürft doch bitte Geld in die Hand nehmen.
Also wieder das Muster Verschwendungsharmonie der Großen Koalition. Da sind sie sich einig, wenn sie im Verteilen von fremden Geldern sind, aber nicht in der Einigkeit, Dinge einzusparen, ganz offensichtlich, und auf Kosten Dritter, nämlich von Unternehmen, die das hätten bezahlen müssen, oder die Landesinnenminister für den öffentlichen Dienst. Das ist ja alles letztlich unklar geblieben. Das ist abgelehnt.
Was ist denn aber Ihre Deutung? Das eine ist ja, dass der Bundesrat oder die Ministerpräsidenten in Abstimmung, wie Sie es eben schon beschrieben haben, ohne Zwischenstufe, Vorhaben der Vermittlung, diesen Beschluss haben über die Klippe springen lassen. War das aus Ihrer Sicht auf diesen einen Beschluss fokussiert, weil er einfach handwerklich schlecht gemacht und unüberlegt war? Oder war das eine konzertierte Aktion, um einfach mal ein Zeichen zu setzen Richtung Bundesregierung?
Nein, das nicht. Es ist einfach auch ein Muster, dass der Bundesrat in dieser Konstellation, wie wir es ja in der Villa Borsig erlebt haben, der Klausurtagung der Koalition, des Koalitionsausschusses.
Die wird übrigens im Nachhinein immer schlimmer. Also ja, wenn man jetzt so davon hört, was meinte, was sie da gemacht haben.
Es spricht auch nicht dafür, dass irgendein Vertrauen noch zwischen den Hauptpartnern existiert, weil wir erfahren viele Details, ist ganz schlecht für Verhandlungen, die informell ablaufen. Mittlerweile wissen wir es fast alles, als wären wir dabei gewesen. Aber man sieht eben, es ist wie immer keiner wirklich eingebunden. Und man hätte natürlich auch die Länder vorab informieren müssen, einbinden müssen. Das passiert in der Regel nicht. Also man kann einmal mal eine Überrumpelung hinbekommen, wie die große Zeitenwende-Rede von Scholz. Die war auch nicht minutiös mit allen abgestimmt, aber das war einfach 48 Stunden nach Kriegsbeginn hat er was rausgehauen, was wirklich Bestand hatte. Da hat auch jeder eingesehen, dass man sich nicht mit allen abstimmen kann. Aber bei so einer Sache wie hier hätte man sich abstimmen müssen. Und ich finde, von der Stimmung her, die ich jetzt an vielen Orten in Norddeutschland zugegebenermaßen eher auch wahrgenommen habe, diese Unterschiedlichkeit, wenn man die Bilder aus Budapest sieht, ne, ein Regierungswechsel, eine Begeisterung, eine Leidenschaft, eine europäische Emotionalität, Musikgruppen, Folkloregruppen, öffentliche Bühnen, die Inszenierung, also ein nationales Pathos, was wir gar nicht kennen. Bei uns wird ein Bundeskanzler gewählt, dann klatschen alle, dann macht er den Amtseid, sitzt er alleine vorne in der Reihe, hat auch keine Minister. Da kriegt er Blumen, das war's. Diese Nüchternheit, dieses nüchterne Pathos hat eine Geschichte. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben, weil das ja eben im Nationalsozialismus vollkommen übertrieben und überdreht war. Insofern kann ich das auch nachvollziehen, aber so ein bisschen mehr Pathos im Sinne einer Respekterzeugung für das, was jetzt diese Personen stellvertretend für uns übernehmen, wäre schon gut. Also da könnte man ein bisschen dran feilen. Eine bundesrepublikanische, also eine republikanische Pathos, ein bisschen mehr wäre nicht schlecht. Das ist ja halt bei den Ungarn super interessant zu sehen. So eine Befreiungsinszenierung von Tänzen, von Gesängen, alle Altersgruppen dabei, mit Fahnen, dann kommen die Familie, die Jungs laufen mit rum, also super interessant zu sehen. Das ist so begeisterungsfähig, wie ein neuer, also ein rechtsstaatliches System sich jetzt wehren muss, gucken mal, wie er sich bewährt, den Rechtsstaat wiederherzustellen. Da kann er auch nicht sagen, wir schaffen jetzt irgendwie alle Richter ab. Er muss es rechtsstaatlich organisieren. Ganz, ganz schwer. Es ist ihm nur viel Glück zu wünschen, aber allein diese Inszenierung ist interessant, wenn wir sehen, wie unser Regierungswechsel stattgefunden hat. Ich habe das ja oft kolportiert. Ich erwarte keine Fackelträger da, aber das war ja wie so ein Unfall. Da kommt eine neue große Koalition nach Scholz, kommt jetzt Merkel, kommt der Merz. Ja, niemand nimmt es kaum irgendwie wahr. Keine Begleitung, keine Euphorie, nichts. Und die Startphase war ja auch so, kein Projekt, möglichst nie ein Projekt benennen, Arbeitskoalition. Ja, und da stehen wir jetzt nach einem Jahr.
Ich finde ja, für ein bisschen mehr Pathos könnten Sie auch verantwortlich zeigen, Herr Kort.
Ja, schon, aber ich bin jetzt dafür jetzt auch nicht besonders begabt für Pathos. Das ist ja eher bei Ihnen, weil Sie auf diesem Berg residieren. Ich finde dafür.
Sie meinen, weil Sie sind nicht begabt, weil Ihr Fachgebiet eher trocken, staubig.
Das nicht, weil auch Gefühle, Emotionalität spielt auch in der Wahlforschung zunehmend eine größere Rolle, weil viele auch aus Emotionalität etwas entscheiden. nicht nur rational, aber ja, man muss ja, ich bin jetzt kein pathetischer Redner, das bin ich nicht. Aber so ein Chefredakteur finde ich so ein bisschen Pathos, um praktisch Handlungen zu simulieren, ne? Bisschen Hierarchie raushauen mit Pathos, solch eine Ansprache, dass sie morgens im Flur stehen und mal was so raushauen. Das, glaube ich, ist bei Ihnen schon so. Oder ist
ich kann das ja mal im Podcast anfangen zu testen, Herr Kort. Und dann, wenn es erfolgsversprechend ist und wir kriegen oder ich bekomme von Ihnen positives Feedback, dann kann ich das ja nach und nach ausrollen, so wie man das in guten Management-Zirkeln
ja, Vertrauensschöpfer sein. Vertrauensschöpfer über Pathos wäre ja mal eine neue Möglichkeit. Bisschen mehr Emotionalität.
Also wenn ich es jetzt pathetisch probieren würde, Herr Korte, und wie würden Sie denn diese wirklich emotionale, das, was Ihnen ja auch nahe geht, diese Einstufung des aggressiven Ratlosen der Berliner Republik, Herr Korte, das spüren Sie ja mit jeder Phase, um das jetzt auch quasi mal pathetisch auszudrücken. Wie würden Sie das denn, in welcherlei Richtung? Da steckt ja aggressiv und ratlos drin. Wer ist denn aggressiv auf wen? Und wer ist ratlos und weshalb?
Aggressiv.
Da können Sie jetzt nicht mit umgehen mit dem Pathos.
Aggressiv wirken die vielen Beschimpfungen, denen wir ja unterliegen, dass wir zu kurz arbeiten, zu wenig arbeiten, dass wir immer krank sind, dass wir zu alt werden, dass wir all diese Dinge, ist ja keine. Der ist jetzt beim Wirtschaftsrat auch aufgetreten, viele der Sprecher der Bundesregierung. Eine Schuld liegt ja auch bei der Wirtschaft, im Managementversagen über Jahrzehnte, in der Autobranche ja allemal, in der Mikroelektronik auch. Warum haben andere da einen Vorsprung, warum wir nicht? Und am Ende sind immer wir als Bürger schuld, dass wir nicht uns genug bewegen. Das meine ich damit.
Und das ist ja aber auch, wenn man eine Schuldzuweisung ist, ja auf der anderen Seite auch immer ein Wegschieben von Verantwortung.
Genau, anstatt uns zu umwerben. Wir sehen ja ein, dass einiges schwieriger wird, dass wir vielleicht auf das eine oder andere verzichten müssen, aber dazu muss man uns nicht nur Gründe liefern, man muss uns auch umwerben mit Scham und nicht aggressiv irgendwie bekämpfen. Und die Planlosigkeit, die Ratlosigkeit, ich erwarte ja keinen großen Masterplan angesichts von vielen Gewissheitsschwund, Momenten, aber doch ein bisschen abgestimmt, handwerklich, dass man die Häuser mitnimmt, dass man Prozesse aufsetzt, wie das in der Wirtschaft auch man kennt, dass A nach B ein bisschen in der Folgerichtung kommt und nicht dieses Getriebene, dieses Zufällige, dieses Stolpernde, das ist absolut irritierend und da hätte man wirklich mehr zu erwarten gehabt.
Sie haben sich ja diese Woche an manchen Tagen durchs ZDF gesendet, Mittagsmagazin, Heute-Journal. Sie waren da täglicher Begleiter vieler Fernsehzuschauer, die den ganzen Tag am ZDF vor dem Fernseher sitzen oder vor dem Stream. Auch interessant, in wechselnden Anzügen habe ich festgestellt. Also Sie ziehen sich tagsüber mehrmals um, offensichtlich. Das ist kein Kritikpunkt, das ist eine Feststellung, Herr Korn.
Unterschiedliche Orte und unterschiedliche Reiseziele und unterschiedliche Veranstaltungen, die folgen, und dann ist das die Konsequenz.
Und ein Thema war ja immer gleich, und zwar ein Jahr Friedrich Merz. Jetzt bin ich ja ein Typ, der durch viel Pathos sich auszeichnet, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, und das er jetzt auch wirklich hier versuche zu implementieren in diesem Podcast. Pathos hat ja auch was mit einem positiven Blick zu tun. Deswegen würde ich jetzt nicht die journalistisch eigentlich naheliegende Frage stellen und was Sie an Friedrich Merz im vergangenen Jahr enttäuscht hat, sondern ich frage mal andersrum, mit viel Pathos. Wo hat er Sie denn überrascht, unser Bundeskanzler, Herr Korte?
Also glänzend ist das, was er außenpolitisch aktiv macht von der ersten Minute an, weil er dort Solidarität nicht nur organisiert hat, sondern auch dieses Integrationsmomentum lebt. Als ursprünglicher Europapolitiker muss er sich nicht verstellen. Er kommt mit allen da gut zurecht. Das ist sicherlich ein Pluspunkt. Und die Journalisten muss man einfach so nehmen, wie sie sind. Wenn der Vorwurf, dass er mit Trump gut zurechtkommt, wurde positiv dargestellt, und gleichermaßen der Vorwurf, wenn er dann danach kritisiert, dass sie erbärmlich an der Straße von Hormuz ja agieren, dann wird wieder gesagt, oh, das ist aber zu kritisch. Also das ist was er macht, macht er falsch. Und das wäre eigentlich die Schlussfolgerung nach einem Jahr. Wer so miserable Werte hat als Regierung, als Fraktion, als einzelne Abgeordnete, kann ganz viel riskieren aus meiner Sicht. Schlechter kann es gar nicht werden von den Werten. Das muss doch geradezu ein Befreiungsmomentum sein. Egal, was Sie machen, Sie kriegen im Moment keine guten Noten. Insofern arbeiten Sie auf die in 3 Jahren Wahlen hinaus hin und könnten eigentlich das nutzen. Aber das, was positiv ist, natürlich hat er das eine oder andere auch an Reformen übersetzt. Wir haben die Migrationsthematik, die, ob nun aus eigener Verantwortung oder nicht, vollkommen andere Zahlen bringt. Das bewegt viele Menschen. Wir haben im Sinne der internationale Herausforderungen im Bereich der Rüstung natürlich alles getan, um auch die Abschreckung zu erhöhen. Wir haben Wehrdienstnovellen auf den Weg gebracht. Wir haben zuletzt die Gesundheitsreform, die Haushaltsaufstellung jedes Jahr gelingt immer noch. Das sind Pluspunkte. Wir haben das Bürgergeld abgeschafft. Zuletzt haben sie jetzt die Heizungsgesetz, was viele Leute gestört hat, novelliert und verändert. Etwa 180 Gesetze haben bisher den Kabinett verlassen, etwa 150 sind beschlossen worden. Es gibt ja eine Menge, was schon gemacht worden ist und im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen. Und ich bin ganz sicher, die Einkommensteuerreform wird in den nächsten Wochen großes Thema sein und kommen und die Rentenreform auch. Und insofern sehen wir dann bis zum Herbst, dass trotz unterschiedlicher Begleittöne das eine oder andere die Große Koalition trotzdem erreicht hat. Ob damit die Wettbewerbsfähigkeit hergestellt wird, weiß ich nicht. Bin da kein Ökonom, aber zumindest kann man nicht sagen, da ist irgendein Stillstand.
Friedrich Merz führt ja selbst auch immer wieder das Argument, dass sich 1,5 Jahrzehnte Merkel und dann die kurze Episode Ampel nicht im Handumdrehen und erst recht nicht in einem Jahr umdrehen lassen, verändern lassen, man nicht alles anpacken kann. Inwiefern lassen Sie diese Argumentation gelten?
Die stimmt. Umso wichtiger ist es, eine Priorisierung vorzunehmen, was denn wirklich jetzt wichtig ist. Das fehlt. Ich muss eine organisierte Zuversicht mit einer Geschichte sagen, wie wir gut weiterleben wollen, unter welchen Rahmenbedingungen, und muss deshalb priorisieren, was zwingend notwendig ist. Und diese Priorisierung kann wehtun, aber die muss erfolgen. Und die erfolgt bisher nicht. Ein Gesetz kommt so nach dem anderen und wir wissen nicht, welcher Leitlinie das entspringt, wo die Rahmenerzählung dazu existiert. Das sehen wir nicht. Und wir sehen, dass sich die Gegenkräfte weiter stabilisieren. Spahn ist als Fraktionsvorsitzender mit relativ deutlicher Mehrheit wiedergewählt worden. Nicht wirklich überraschend, aber
interessant, weil diese Fraktion der Regierung so häufig das Leben schwer macht und weil diese Fraktion als unzufrieden gilt. Aber sie müssen ja offensichtlich sich von Spahn geführt fühlen.
Genau, bei Kauder galt immer das Ziel, wir schützen den König. Das ist unsere Aufgabe, die Königin damals. Und es war eine klare Arbeitsteilung der Abstimmung, wenn Fachpolitiker der Fraktion bei den Kabinettsentwicklungen für Gesetze mit beteiligt waren, dann hat das auch die Fraktion zu 100% übersetzt. Wenn sie nicht beteiligt wurden, was absichtsvoll dann der Fall war, konnten sie auch stärker variieren. Das war eine klare Arbeitsteilung. Das gibt es im Moment nicht. Insofern ist es ein Versuch und Irrtumsspiel, was denn wie über die Fraktion am Ende sich abwickelt. Das ist keine Kanzlerdemokratie mehr, so wie wir sie kennen.
Jetzt haben wir mal ihm genug zugute gehalten. Jetzt kann ich auch nicht mehr aus meiner pathetischen Haut raus und muss mal versuchen, den Finger in die Wunde zu legen. Ich habe es jetzt 3-4 Minuten probiert, Herr Korte.
Ja.
Für die Ampel und für Olaf Scholz waren in dieser Regierungszeit immer ganz häufig kennzeichnend, dass Dinge durchgestochen worden sind, bevor sie beschlossen wurden und dadurch sabotiert wurden. Ich finde, bei Friedrich Merz und bei Schwarz-Rot ist aktuell kennzeichnend, dass Dinge einfach nicht abgesprochen wirken und dass sie handwerklich nicht gut gemacht sind. Und jetzt frage ich mich aber, Friedrich Merz ist zwar in einer Kanzlerdemokratie der Bundeskanzler, aber der ist ja trotzdem eingebettet in einen Arbeitsapparat. Also er kann zwar viele Dinge vielleicht kommunizieren oder auch nicht, aber der hat viele handwerkliche Fehler.
Das ist eben alles bei Ihnen. Das ist bei Ihnen. Sie sind ja perfekt und glatt und abgeschliffen, weil sie so ein großes Mitarbeiterteam haben. Sie werden überall hingefahren. Das ist ja betreute Chefredaktion.
Mein Auto fährt mich überall hin.
Ja, super betreut in allem. Deswegen ist das so harmonisch und klappt bei Ihnen. Große Leistungseffizienz. VRM überall.
Ich weiß nicht, ob mein Mitarbeiterstab mit dem von Friedrich Merz vergleichbar ist, Herr Korte. Man müsste mal durchzählen.
Aber Merz hatte auch operativ in der Wirtschaft nie eine Funktion. Er kennt Wirtschaft, wie sie tickt, aber er hatte operativ keine Funktion. Er hatte auch operativ noch niemals, nicht einen Tag ein Regierungsamt. Das würde ich nicht unterschätzen, dass er immer noch lernend unterwegs sein sollte, aber als Typ will er vermutlich nicht lernen, weil er 70-jährig, der das politische Hauptziel erreicht hat und vieles ja auch international gut macht, glaubt er auch nicht zu lernen. Und insofern ist das Umfeld, der Kanzleramtschef ist natürlich auch angewiesen darauf, dass der Chef nicht immer irgendwelche Sätze raushaut, macht er aber, der lässt sich überhaupt nicht disziplinieren, müsste viel mehr koordinieren im Vorfeld. Das erfolgt nicht. Insofern sehen wir eine nicht abgestimmte Bundesregierung, die mit besten Absichten unterwegs ist. Und ich will gar nicht unterstellen, dass die auch in der Abstimmung viele Dinge auch gut bisher gemacht haben. Das sollten wir nicht vergessen. Wir sollten den Maßstab eben schärfen. Das ist bei Ihnen journalistisch klar, ist immer diese Jammerfolklore, davon leben Sie ja. Dieser immer Schlimmerismus, das ist ja das Metier, mit dem Sie Ihr Geld verdienen. Aber
das ist Ihre Wortschöpfung, Herr Korte.
Ja, aber ich übersetze ja nur das, was Sie machen, dass Sie immer das Schlechte unterstellen und suchen. Das ist ja falsch. Nach einem Jahr kann man das so nicht sagen. Man kann auch sagen, in der Krise, neue Krisen, die entstanden sind, versuchen Sie irgendwie über Wasser zu bleiben. Und das schaffen Sie ja auch.
Ist denn Friedrich Merz Ihrer Deutung nach, will der eigentlich gar nicht kommunizieren? Das wird ja immer gesagt. Also zum einen den Gedanken, den Sie eben hatten, finde ich interessant, wie man so eine Karriere macht, ohne eine Karriere zu machen. Oder so eine Karriereleiter hochgeht, ohne im Bild zu bleiben, Sprossen zu besteigen, sondern irgendwie dann oben landet. Aber ja auch häufig genug runtergefallen ist. Also sehr verwirrendes Bild vielleicht. Aber der hat ja jetzt, also ist ja schon 2-3 Mal auf die Nase gefallen mit seiner Art. Und auch, nehme ich mal an, es gibt viele schlaue Leute und vielleicht noch mehr mittelschlaue Leute um ihn herum, die ihm ja auch Tipps geben. Und ich zumindest habe im Vergleich zu Ihnen die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich bin nur Journalist, Sie sind weise. Aber dieser Befund, dass er vielleicht mal handwerklich Dinge vorbesprechen sollte, dass er die in eine Abstimmung gibt mit dem Koalitionspartner, mit der Fraktion und so weiter, das ist ja, kann ja nicht neu sein. Eine einzige Erklärung für mich wäre, weil er ja etwas regiert, wie ein CEO in der freien Wirtschaft sein Unternehmen führt, dass er das eigentlich gar nicht für notwendig für sich erachtet.
Aber deswegen braucht er nicht werben, sondern weiter anordnen. Das ist der Stil. Und davon wird er sich nicht abbringen lassen, wenn wir auch überlegen, wie er die Tage bei dieser Bürgerforum da auch diese halb sehr kranke Frau angegangen ist. Ja, da ist das kritisiere ich bei Ihnen ja auch. Da ein bisschen mehr Empathie wäre ja nicht schlecht, aber das für die Podcast bringen Sie ja keine Empathie.
Briefe vor Pathos.
Ja, aber Empathie bringen Sie ja für den Podcast nicht mit, sonst wäre das ja auch nicht so schroff immer gegen mich gerichtet. Und das ist bei ihm auch. Und da kann er auch aus seiner Haut nicht raus. Das ist ein Problem. Das hat er aber mit Sauerländisch eigentlich, weil normal, wenn man das international übersetzt, denkt man, Sauerland klingt auch übellaunig. Und das ist aber natürlich für Sauerländer nicht der Fall. Ich habe ja eine Biografie mit Sauerländern. Meine Eltern sind aus dem Sauerland. Deswegen habe ich ja, weiß ich ja vom Herzen her, wie er tickt. Also Übellaunigkeit passt nicht. Es ist nur die Metaphorik des Übersetzens, die darunter oft leidet. Sauerland.
Wäre jetzt auch mein Verdacht gewesen, wenn ich mir sie beide angucke, gibt es Unterschiede.
Ja, da habe ich ja doch...
Einen im Gemüt, ja. Aber auch andere.
Ja, dann habe ich ja Glück gehabt. Aber ja, das, was ich den Journalisten vorwerfe, ist, dass die Bilanzierung eben nur darauf aus ist, zu fragen, wie klingen flexible Mehrheiten, wann geht die Brandmauer zugrunde, wann steht da die Vertrauensfrage, wann ist wie bei der Ampel eben der Zerfall der Koalition, wie geht man mit einer Minderheitsregierung um, kann Klingbeil die Minderheitsregierung gegen die ganzen Rechten wenden und ist das eigentlich Klingbeils Ziel, so zu agieren, oder will Spahn die Zeit nutzen, bevor Wüst aktiv wird, dass er den Zeitraum nutzt und jetzt darauf setzt, dass die Regierung zerbricht und dann alle nach Spahn rufen. Ja, das sind Spekulationen, die ich seit vielen Wochen und vielen Tagen in allen Zeitungen lese. Und das ist aber hat mit der Berliner Realität wirklich nichts zu tun.
Die Berliner Realität sieht aber so aus, dass dieser Bundeskanzler sehr viel angekündigt hat. Manches angeschoben, manches aber auch gar nicht angefasst. Unter ihm sind ja, das ist ja das Wort Reform fast schon in Verruf geraten, weil er sehr viel Reform angekündigt hat. Denken wir an den Herbst der Reform und das nicht geliefert wurde, hat er jetzt auch schon für sich eingeräumt, dass das Erwartungsmanagement vielleicht verbesserungswürdig ist. Wobei ich an viele seiner Wahlkampfreden denke und dann auch aus den ersten Monaten, da hätte ich ihm auch schon sagen können, dass das Erwartungsmanagement ein Thema werden könnte, wobei in einem Wahlkampf man natürlich immer überzeichnet und viele Dinge in Aussicht stellt. Wenn man sich da, glaube ich, zurückhaltend gibt, würde das einem überzeugenden Wahlkampf zumindest in Teilen zuwiderlaufen. Gordon Schmiede in Rheinland-Pfalz, finde ich, hat jetzt hier ja einen sehr sachlich nüchternen und Wahlkampf gemacht, wo man sagen kann, okay, da steckt sich maßvolle Ziele, aber das war jetzt noch nie die Art von Friedrich Merz, auch wenn man jetzt überlegt, wie er im Vorfeld seines Wahlkampfs über Olaf Scholz gesprochen hat. Wenn man jetzt sieht, wie Friedrich Merz als Bundeskanzler dasteht, dann hält man ihm die Zitate vor und denkt sich,
Und dieser Tage war Herr Lindemann noch als Generalsekretär, der kritisiert oder projiziert, dass viele Mitglieder die Union verlassen. Ich habe ja den guten Vergleich immer noch von meiner Universität in NRW, also wie man wüst oder wie man jetzt auch nach wie vor in Kiel Günther wahrnimmt, die Union hat da ja keinen Verlust an Mitgliedern. Ne? Also wie es auch geht, ohne Kulturkampf, auch ohne Andeutung von Kulturkampf, auch positiv für die Demokratie zu werben und nicht sich immer an der AfD nur abzuarbeiten. Das macht die CDU in NRW nicht und das macht sie auch nicht in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein. Und da sind auch vor allen Dingen in Schleswig-Holstein, es ist ja die AfD marginal. Also die Schlussfolgerung wäre ja, die nicht immer in irgendwelche Kulturkampfszenarien übertrieben zu gehen für die Union, da kann sie nur verlieren. Das ist gar nicht das, was eine bürgerlich-konservative, eine Merkel-Union ohnehin nicht, aber auch eine Merz-Union gar nicht braucht. Und ich finde, diese Schlussfolgerung hat die Union auch noch überhaupt nicht für sich auf Bundesebene daraus gezogen. Wir brauchen für die Gegner der Demokratie oder wir schulden den Gegner der Demokratie gute Gründe für die Demokratie. Und viele gleiten nur in moralische Appelle oder moralische Beschimpfungen der anderen ab, an Belehrungen oder setzen auf Richter, wie auch immer. Das funktioniert nicht. Wir brauchen für uns selbst, das ist ja unser Thema häufig, gute Gründe, warum wir diese Freiheit nicht nur genießen, sondern erhaltenswert halt. Welche guten Gründe gibt es? Und da braucht man keinen Kulturkampf.
Das ist auch der Punkt, wo ich bei Ihrer Journalismuskritik noch einhaken würde, dass es sich ja auch anhand von Inhalten belegen lässt, dass da in den vergangenen Monaten bei Schwarz-Rot auch was schiefgelaufen ist. Und ich persönlich schon der Verantwortung der Medien mir bewusst bin, dass das hatten wir auch schon das Thema, häufiger beim Thema Wortwahl, Eskalationsstufe, wir auch dazu beitragen können, ob eine Koalition weiterhin unter Druck gerät, geschwächt wird, was natürlich aber nie in Abrede stellen soll, was dann tatsächlich ja auch schieflaufen kann. Ja. Wir wollen da nichts beschönigen, sondern das Motto schreiben, was ist. Ja.
Es gibt täglich Inseln des Gelingens. Die könnten Sie ja auch mal stärker favorisieren und ins Fokus. Ich finde, die FAZ am Sonntag hatte in den ersten Hauptbuch thematisiert, hat auch 25 Jahre Feier. Sie sind ja viel älter als Zeitung, aber die 25 Jahre gibt es diese Sonntagsausgabe und die haben meinen ersten Artikel von Haupt und Lohse, war das sehr schön beschrieben, ein bisschen essayistisch, was sich in den 25 Jahren ihrer Sicht als Journalist fundamental verändert hat. Das ist schon sehr interessant zu sehen. Aber das an dem Klima, über das wir hier reden, sind Sie mitschuld, da kommen Sie nicht raus aus der Nummer.
Deswegen sage ich ja, dass Medien eine Verantwortung für gesellschaftliche Stimmung haben. Ich es aber kritisch sehe, weil ich glaube, dass man es mit Maß begutachten muss und einordnen muss, aber nicht was gemäß schreiben, was sein sollte, sondern schreiben, was ist. Und da wäre jetzt auch anknüpfend meine nächste Frage, weil Sie von der Stimmung in der Berliner Republik gesprochen haben. Muss man sich jetzt Sorgen gerade um Schwarz-Rot machen oder ist das ein von den Medien jetzt immer mehr penetriertes Spiel?
Also die aggressive Ratlosigkeit, die steht, aber die werden holprig so weitermachen, von Woche zu Woche, lavieren, ausprobieren, testen, mal Erfolge haben, mal weniger Erfolge, aber das ist das Muster, an das wir uns gewöhnen müssen. Da wird jetzt nicht.
Aber das ist ja kein Erfolgsrezept, Herr Korte. Also ob ich jetzt persönlich Neuwahlen haben will, ja oder nein, aber das ist ja keine Zustandsbeschreibung, die ich für eine zufriedene Politik halte.
Ja, aber wenn das die Mehrheiten so wie sie sind, mit 12 Stimmen Mehrheit, aus deren Sicht anders nicht zulassen, dann ist das der Arbeitsmodus, den diese Koalition offenbar gefunden hat. Ich sehe da jetzt nicht eine Chance, dass sich das wirklich fundamental bessert, aber dass sie fast schon zufällig auch manche kommende notwendige Reformen auf diesem Weg hinbekommen. Ich sehe da keine konzise Entwicklungsrichtung, die jetzt noch lernend verändern, anschlagen. Das haben sie jetzt Monate zur Zeit gehabt. Ich sehe das nicht. Das wird einfach so weitergehen.
Aber was hält denn Schwarz und Rot, SPD und Union davon ab, wenn ich immer wieder den Titel des Koalitionsvertrages in Erinnerung rufe, Verantwortung für Deutschland, das einfach ein Miteinander umzusetzen und nicht ein Gegeneinander? Also ich finde jetzt tatsächlich Ihre Zustandsbeschreibung, kann man machen, sich daran zu gewöhnen, an dieses Rumholpern und sagen, das wäre jetzt wichtig und die Alternative von Neuwahlen schlimmer oder vielleicht keine Alternative, aber es gäbe auch noch die Möglichkeit, dass die sich mal zusammenraufen und aus diesen ganzen Befunden an Problemfällen, die jetzt auch schiefgegangen sind, ableiten, wie man eigentlich miteinander ordentliche Politik machen sollte.
Aber die Psychologie auch der Umfragen und der Beschreibung der Koalition, die zunehmend die Abgeordneten in eine wirkliche Existenzangst treibt, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, und die Wurzelhaftigkeit zunimmt, das heißt also die ideologische Verhärtung der vermeintlichen Wurzeln einer Union oder einer Sozialdemokratie dazu führt, dass man auch nie mehr Konsens findet und keine Kompromisse einsieht, weil man mit dem Rücken an der Wand sieht. Das Einzige, finde ich, was vielleicht wirken könnte, dass man erkennt, die Werte sind so dramatisch von den Umfragen, so schlecht, dass vielleicht ein Umkehrschluss auch gezogen werden könnte. Schlechter können sie doch gar nicht mehr werden. Also
ich wollte gerade sagen, an dem Punkt sind wir schon.
Wir machen, die Werte bleiben schlecht, also können wir jetzt auch wirklich Unpopuläres mal durchsetzen. Das wäre ja eine Konsequenz, die man mal ausprobieren kann.
Das machen sie ja auch.
Ja, und ich meine, der Lichtblick liegt dann in Mainz, in der Mainzer Republik, wenngleich wir ja auch nicht wissen, ob ein Kabinett wirklich zustande kommt. Nach jetzigem Stand wissen wir das ja nicht wirklich, ne? Weil die Zeitpläne.
SPD ist ja gut dabei, die CDU braucht etwas länger, wobei ich da auch immer zwiegespalten bin. Nach 35 Jahren Opposition, glaube ich, tut eine Woche mehr oder weniger der Sache nicht weh und dann lieber mehr Sorgfalt beim Aussuchen der passenden Minister und Ministerinnen als Schnellschüsse, wobei eigentlich ja nur dort die Eile reingekommen ist oder dieser Zeitfokus, weil Gordon Schnieder ja gesagt hat, dass in der vergangenen Woche die Namen präsentiert werden, was augenscheinlich nicht der Fall war. Und erst daraus lässt sich ja ableiten, dass sie länger gebraucht haben als geplant. Das wäre wahrscheinlich ohne diese Aussage überhaupt niemandem aufgefallen.
Das stimmt, weil selten wird es konstituiert. Das stimmt, es gibt dazu keine Eile. Wir können eben nur hoffen, dass es nicht aus wegen Absagen resultiert, sondern weil zu viele Leute sich bewerben. Wir wissen es nicht genau. Und wir wissen auch nicht, um welche Posten es konkret geht. Aber es ist eben sehr wichtig, interessante Leute zu finden. Mit Ausstrahlung, Personen machen eben auch in den Kabinetten einen großen Unterschied. Das ist zu hoffen. Den einen oder anderen Namen kennen wir ja jetzt auch aus Stuttgart bereits. Ne? Auch Leute, die ganz fachfremd, also heute hatte ich gelesen, der Kultusminister, der war ja immer umweltpolitischer Sprecher der Union in der Bundestagsfraktion, komplett überraschend. Der kann das mit Sicherheit auch, aber solche Überraschungen können ja auf uns in den nächsten Tagen auch noch zukommen.
Wir werden es akkord in diesem Podcast besprechen in der kommenden Woche, wenn wir uns wieder zu unserer neuen Folge zusammenfinden. Und Sie haben am Anfang der Folge schon skizziert, was Sie letzte Woche für eine Tour de Allemagne hinter sich hatten. Geht es diese Woche so weiter oder müssen Sie sich etwas erholen?
Erholen muss ich nicht mich, weil das ist ja alles freiwillig und dann ist das ja positiver Stress, der niemals anstrengt. Wenngleich mir ja die Mannschaft fehlt, wie bei Ihnen, die das alles organisiert, begleitet. Das ist ja eine betreute Chefredaktion. Da ist das natürlich alles besser. Ne, diese Woche ist nicht viel an auswärtigen Terminen. Das ist erst ab Ende der Woche bin ich dann in Wien.
Also können Sie jetzt eine Woche in sich gehen und
Ja,
denken.
arbeiten, abarbeiten, wieder forschen, lesen. All das kommt zusammen.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Erkenntnisgewinn, beim inneren, eigenen Rekord in der kommenden Woche. Vielen Dank nochmal an alle, die uns heute zugehört haben. Liebe Grüße an den Professor, deren Namen mir entfallen ist, weil ich seine Karte gerade nicht zur Hand habe, den ich in Ingelheim auf dem Weg zum Verbandstreffen getroffen habe. Das war ein schönes Gespräch. Ich hoffe, Sie haben auch heute wieder Spaß in eurer Podcast-Folge gehabt. Und einen lieben Gruß von Peter Haas, Herr Korte, Ihrem ehemaligen Studierenden, den ich ebenfalls bei diesem Treffen getroffen habe und der auch großer Fan von Korte und Rink ist. Deswegen habe ich ihn jetzt hier kurz mal namentlich erwähnt,
Der
weil ich
Mann für die
die
Handwerker in Baden-Württemberg. Ohne ihn könnte die Handwerker gar nicht arbeiten in Baden-Württemberg.
Das freut ihn bestimmt, wenn er das jetzt gerade gehört hat. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wir zwei, uns Herr Korte natürlich, aber auch alle dort draußen, unsere zuhörenden Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer für die Bildversion, die es bei YouTube gibt. Und ich wünsche Ihnen, Herr Korte, und allen da draußen eine schöne Woche. Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.